Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Herzlich willkommen. Ja, und nachdem wir letztes Mal über die Schachbundesliga und Schachpolitik gesprochen haben, machen wir heute einen Ausflug in die Literatur und in den Film, Schach im Film. Und dazu haben wir einen tollen Gast eingeladen. Er ist erfolgreicher Autor. Seine Bücher sind in 25 Sprachen übersetzt. Ja, insbesondere hat er ein Buch über den Schachautomaten geschrieben, über das wir natürlich sprechen werden. Und er ist auch Autor der Tatortfolge Zugzwang, Robert Löhr. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich dabei sein kann.
Ja, wir freuen uns und wir müssen heute präzise sein in dem, was wir sagen, denn wir haben einen waschechten FIDE-Instruktor bei uns, Jonathan Karlstedt. Hallo, Johnny.
Hallo, allerseits. Ich weiß jetzt nicht,
Ja.
ob das inzwischen Lob oder eine Beleidigung ist, aber genau.
Ja, Instruktor klingt irgendwie so wie Inquisitor, ne? Aber du
Ja,
bist
als ob man
gnädig
eine
mit uns.
Armee irgendwie ausbilden würde oder so. Ja, das war ein wenig herausforderndes 3 Tage Seminar, wo man diesen Titel erlangen konnte, wo die viele viel Geld inzwischen mitverdienen konnte. Ja.
Okay, prima. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Löw, ja, es erinnert mich so ein bisschen an mein Interview mit dem mit dem Drehbuchautor von, mit dem Regisseur, so von der Schachnovelle. Der hat ja auch den Zugang zum Schach eher so über das Darstellende, Künstlerische. Oder irre ich mich und Sie sind in Wirklichkeit ein leidenschaftlicher Schachspieler?
Nein, ich bin in der Tat, muss ich es immer wieder zugeben, ein lausiger Schachspieler. Also ich beherrsche es und habe es auch immer wieder gespielt und sowas. Bin aber, mir fehlt entweder die Gehirnkapazität dafür oder ich glaube, mir fehlt auch ein bisschen die Geduld einfach. Deswegen spiele ich sehr gern und sehr viel, aber leider nicht Schach.
Okay. Und ja, wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch über den Schachautomaten zu schreiben? Oder
Ja,
ja, vielleicht
ich.
müssen wir erstmal erklären, was ist überhaupt der Schachautomat? Was ist damit gemeint?
Ja, also für die, die es nicht wissen, der Schachautomat oder Schachtürke genannt, war im Ende des 18. Jahrhunderts eine schachspielende Maschine. Also es gab einen Tisch, ein großes Kabinett, genau, da sehen wir ein Bild davon, und dahinter saß ein Android, ein Roboter in türkischer Tracht. Und diese Maschine, diese vermeintliche Maschine, hat eben ab 1770 menschliche Gegner noch und nöcher besiegt, unter anderem Napoleon zum Beispiel. Die hat aber nur funktioniert, weil es natürlich kein frühneuzeitlicher Computer war, sondern weil in dieser Maschine ein Mensch verborgen war. Manche sagen, es war ein kleinwüchsiger, andere sagen, es hätte auch ein normal großgewachsener Mensch gewesen sein können. Und der hat diesen Androiden von innen gesteuert, und dann hat eben dieser Türke von oben mit so einer Dreifingerkralle die Figuren genommen und abgesetzt, und weil der Spieler im Innern dieser Maschine sehr gut war, hat er eben auch die meisten seiner Gegner besiegt. Und das war dann ein ziemlicher Siegeszug seiner Zeit. Lustigerweise haben sich gar nicht so viele Leute darüber Gedanken gemacht, dass es jetzt möglich war, dass eine Maschine denken kann. Also die haben das so hingenommen als Fortschritt, wurde gar nicht so bestaunt. Und wie wir jetzt sehen, ist es ja auch wirklich offensichtlich möglich, dass Maschinen denken können. Genau, und der hatte dann, verkam aber über die Jahre dann zu so einer Jahrmarktsattraktion und ist dann irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kuriosen Kabinett in Amerika verbrannt. Aber hat eine wahnsinnige Nachwirkung, philosophisch, literarisch, in Filmen. Und dann höre ich auch gleich auf zu reden. Ich stieß auf dieses Thema, als ich in der Universität damals noch eine Hausarbeit geschrieben habe über E.T.A. Hoffmanns Sandmann, also jene kleine Schauergeschichte Anfang des 19. Jahrhunderts, in der sich ein junger Student in eine mechanische Frau verliebt. Und als ich halt recherchiert habe über diesen Sandmann, kam als Fußnote eben das eigentliche Automatenwesen jener Zeit zutage, dass es eben diese Musikautomaten gab und zeichnende Automaten und eben auch diesen schachspielenden Automaten. Und das hat sich bei mir festgesetzt, und da dachte ich, da müsste man doch mal einen Roman drüber schreiben. Und das habe ich dann viele, viele Jahre später gemacht. Ich bin jetzt nicht der Erste, der sich dieses Themas angenommen hat, aber es hat jetzt lange Zeit keiner gemacht, und deswegen war es auch, glaube ich, ein großer Erfolg.
Ja. Johnny, ist dir der Schachtürke schon mal untergekommen in deinem Schachleben? als Motiv?
Ja, also weil vor vielen Jahren Chessbase damit viel geworben hat. Also die hatten den als Logo oder als Werbung für irgendwelche Schach-Engines und so weiter. Und in dem Zuge habe ich mich in der Tat dann ein klein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Und dann gibt es ja immer noch den Schachtürken-Cup in Paderborn einmal im Jahr. Und das habe ich dann auch immer mal verfolgt. Und die machen, glaube ich, auch immer ein bisschen Ausstellungen so drumherum. Jetzt zu behaupten, dass ich da super tief eingestiegen wäre, ist es natürlich nicht. Ich glaube immer, dass solche Sachen die Leute das auch glauben wollen. Also dass sozusagen der Teil des Menschen, der also an ein bisschen was Besonderes, an was Magisches glaubt, da dann überhand nimmt und dann vielleicht da nicht zu sehr nachgefragt wird. Und deswegen ist das natürlich eine faszinierende Geschichte. Was ich aber fast noch beeindruckender finde, ist in der Tat, dass es bis heute immer wieder hochkommt und die Menschen bis heute fasziniert.
Ja, lustigerweise, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn hat eben einen der Nachbauten. Es gibt, glaube ich, drei oder so funktionstüchtige in der Welt. Die haben da viel Mühe reingesteckt und er funktioniert eben auch mit einem verborgenen Schachspieler natürlich. Und die waren auch sehr so freundlich, mich da mal das Ganze anschauen zu lassen seinerzeit.
Ja, ich zeige hier gerade ein Bild von dem Museum in Paderborn. Johnny, bist du da auch schon drunter unter dem Tisch gesteckt?
Ich würde reinpassen, also zumindest von der Länge, vielleicht nicht von der Breite. aber nein, da so weit ist es noch nicht gekommen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, womit ich mich noch alles verdingen muss.
Und was natürlich sehr spannend ist, ist, also dieses Buch ist ja, es ist ja schon ein bisschen älter, es ist jetzt gut 20 Jahre alt, das Erscheinen, wie sich auch Computerschach noch mal entwickelt hat in dieser kurzen Zeit. Also ich weiß nicht, also es war gerade so, Deep Blue war schon durch und so, aber jetzt, was jetzt in künstlicher Intelligenz möglich ist, das haben wir damals, also ich und der Verlag, das hat man noch nicht ahnen können. Und das ist deswegen ist es auch so ein faszinierendes Thema, weil, und ich glaube, deswegen wird es auch nicht aussterben, weil natürlich der Schachautomat immer, auch wenn es ein Betrug war, immer so ein bisschen die erste denkende Maschine war und auch in ihrer Art, wie sie die Massen damals herausgefordert hat und auch gegruselt hat. Das ist so ein bisschen wie die Blaupause für die künstliche Intelligenz jetzt.
Ja, die Entwicklung die letzten Jahre war da ja wirklich Wahnsinn. Also ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so hat man sich ja noch ernsthaft die Frage gestellt, kann eine Maschine besser spielen als ein Mensch? Also das war ja teilweise wirklich, da haben sich Leute drüber die Köpfe zerbrochen, ob das irgendwann möglich ist. Heutzutage kann die beste Engine, keine Ahnung, Carlsen, Turm oder eine Figur Vorgabe geben und gewinnt immer noch. Also was da für Entwicklung. Ich kann mich erinnern in meinen, ich sag mal so, als ich so vor 20 Jahren so langsam besser wurde, da konnte man mit guten Analysen den Computer noch von seinem eigenen Denken überzeugen. So schlecht war der damals. Und heute eine Sekunde und der sieht tausendmal mehr als man selber. Gibt es, glaube ich, in keinem Zeitintervall vorher, dass die technische Entwicklung vor allem im Schach dann so stark ansteigt.
Ja. Ich würde noch mal gern so ein bisschen in das Buch einsteigen und vielleicht beginnen von dem bei dem Erschaffer des Schachtürken. Das war das ein Hochstapler oder wie kam der dazu, überhaupt so eine Maschine zu bauen?
Ist eine interessante Figur. Wolfgang von Kempelen war also Hofrat in Österreich-Ungarn. Ein wahnsinnig umtriebiger Typ. Er hat also die Salinen in Österreich betreut. Er hat eine Brücke über die Donau in Pressburg gebaut. Also Pressburg, das jetzige Bratislava, war seine Heimat. Er hat bei der Besiedlung von Ungarn geholfen. Also der Banat, da war er ganz stark drin. Und genau, was ihn aber geritten hat, diese schachspielende Maschine zu bauen, die doch ganz sichtlich eben den Betrug war, das hat man bis heute nicht so genau ergründen können. Ich meine, denn immerhin hat das ja vor Kaiserin Maria Theresia gespielt, dieses Konstrukt. Und wenn er damit aufgeflogen wäre, wer weiß, was da die Strafe geworden wäre. Er hat sich auch weiterhin mit Automaten beschäftigt. Also er hat also seine richtigere, wichtigere Forschung ist ein Sprachautomat, den er gebaut hat. Also er hat versucht, die menschliche Sprache zu imitieren mit einem System von Klappen und Blasen und dergleichen mehr. Und hat es geschafft, dass man wie so eine Art Orgel hat, die man bespielen kann, um Laute hervorzubringen, die der menschlichen Sprache ähneln. Also dann kommt so ein Mama bei raus zum Beispiel. Das geht schon, das kann man schon machen. Sehr viel mehr ist diese Maschine aber nicht in der Lage. Und das Lustige war, dass die Menschen damals den Schachtürken hingenommen haben und gesagt haben, ja, dann denkt der halt, dann kann der das halt besser als wir. Aber bei der Sprachmaschine, da waren sie ganz sicher, das muss ein Betrug sein, weil die menschliche Sprache ist so eigen und so beseelt, dass sie das nicht wollten, dass das eine Maschine übernimmt. Hm.
Aber man weiß nicht, welche Spieler da konkret in dem Schachtürken drin gesessen sind, oder?
Also man nimmt an, dass, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, dass Allgeier drin war. Das war ein Profi seiner Zeit, ein österreichischer. Ja,
Johann Baptist Allgeier.
Genau, genau. Aber darüber hinaus ist nichts bekannt. In meinem Roman ist es ein Kleinwüchsiger. Das ist natürlich einfach auch ein bisschen jetzt so überliefert, weil ich fand es reizvoll, da einen Kleinwüchsigen zu nehmen. Überhaupt schmückt mein Roman das Ganze sehr, sehr aus. Also ich gehe da in die Vollen. Ich entferne mich sehr von der wahren Geschichte. Andererseits ist eben auch so wenig bekannt über die wahre Geschichte, dass ich mich da frei bedienen kann.
Ja. Aber es war schon so eine Europareise irgendwie, ne? An jedem Königshof, in jeder wichtigen Stadt ist der rumgekommen, der Schachtürke.
Ja, ursprünglich sollte es quasi nur diese eine Premiere in Wien geben und dann nicht mehr. Danach hat er ihn wieder eingemottet, wahrscheinlich auch, weil er eben nicht wollte, dass da jemand hinterkommt, dass das ein Betrug ist. Dann hat aber irgendwann, ich glaube, der russische Prinz hat Wien besucht und darum gebeten, diesen Schachtürken zu sehen. Und daraufhin hat er den wieder aus der Kammer geholt und dann folgte eine Tournee, ich glaube 1783, durch Europa, als Napoleon dann später über Österreich gesiegt hat, hat er eben in Schloss Schönbrunn auch gegen den Schah Ottobaden gespielt und irgendwann nach Kemplins Tod ist das die ganze Maschine dann übergegangen in den Besitz von Johann Nepomuk Mälzel. Er ist auch so ein Automatenbauer gewesen, der Erfinder des Metronoms, Musiker kennen ihn, und der ist mit dem dann eben auch nach Amerika gereist, wo er dann geblieben ist, der Schachtürke. Mhm. Also es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wirklich, er hat viel erlebt, der Türke.
Ja, genau. Johnny, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema, also modernes Cheating, ne? Weil wenn man einmal betrügt, dann muss man weiter betrügen, damit es nicht weiter auffliegt. Ne? Da gibt es ja auch Geschichten von Computer-Cheatern.
Das stimmt. Und ich, nach allem, was ich von Leuten höre, die betrogen haben, es wird halt auch zu einer Sucht. Also es ist nicht nur dieses, ich muss weiter betrügen, um die Spielstärke, die ich eben gezeigt habe, nochmal zu bestätigen, damit es nicht auffällt, sondern dieses, jeder, der mal ein Turnier gewonnen hat oder mal einen starken Gegner geschlagen hat oder so, der kennt das. Dieses absolut krasse Gefühl, wenn man gewonnen hat. Umso stärker der Gegner ist, also ich kann mich an meine wenigen Siege gegen sehr starke Großmeister, an jeden Einzelnen erinnern, weil das sind Erinnerungen, die bleiben. Und danach kann man süchtig werden. Und diese Leute wollen halt diesen Push immer wieder haben und entfernen sich jeglich davon, dass so ein Sieg ja nur was wert ist, wenn es auch was mit der eigenen Leistung zu tun hat. Also ich glaube, da sind es beim menschlichen Cheating diese beiden Faktoren. Also einmal das, was der Schachtürke machen musste, nämlich immer wieder zu beweisen, dass er tatsächlich das kann, was er kann. Und wenn da so ein russischer Prinz fragt, dann ist wahrscheinlich Nein auch keine Option als Antwort. Aber eben im Schach ist es dann auch so dieses Gefühl ständig zu haben, das man hat, wenn man starke Gegner schlägt.
Es ist auch interessant, dass ein Beweis, dass es keine Maschine war, wurde von der Gegenseite dadurch erbracht, also scheinbar, dass sie sagten, wenn es eine Maschine ist, würde sie immer gewinnen. Und der Schachtürke hat nicht immer gewonnen, der hat auch manchmal verloren und sowas. Ist natürlich eine seltsame Logik und sowas, aber das war so, entweder er gewinnt immer oder nicht, sonst kann es keine Maschine sein. Und einer der vielen Leute, also viele haben sich natürlich daran gemacht, dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Einer von ihnen ist eben Edgar Allan Poe gewesen auch, der ein kurzes Essay über diesen Schachspieler geschrieben hat, wo viele sehr hellsichtige Punkte drin sind, aber auch einige rechtschaffen falsche.
Und dann gibt es auch ganz starke Spieler. Ich meine, zur damaligen Zeit waren die ja nicht überall, sondern das waren ja Handverlesen, die das Niveau von Allgeier hatten. Also gibt es da irgendwelche Begebenheiten von berühmten Personen, wo man weiß, da hat jemand den Schachtürken besiegt oder ist das alles so verschwunden in der Historie?
Ich weiß es nicht. Ich weiß halt diese paar Berühmten, aber es ist auch viel nicht wirklich mehr nachvollziehbar. Also es gibt Leute, die sagten, der hätte auch gegen Friedrich den Großen gespielt. Ich glaube nicht, dass das stattgefunden hat. Es ist auch nicht genau überliefert. Also der ist ja jetzt wirklich viel rumgekommen in Europa, ob er jetzt in so einer Schachstadt wie Paris oder London, ob er da gegen Lokalmatadoren gespielt und gewonnen oder verloren hat, das kann ich nicht sagen.
Ja. Ich habe übrigens das Buch hier auch, ne? Möchte ich nur mal zeigen. Also ist das denn damals in der Schachszene diskutiert worden oder ist eher so im allgemeinen belletristischen Bereich angekommen? Ich blende es hier auch mal ein.
Ja, also sowohl als auch, muss man sagen. Ich bin, ich hatte damals schon, ich habe es immer noch, und jetzt auch gerade mit meinem Tatort wieder, ich hatte natürlich immer Angst vor den Schachprofis, weil ich immer dachte, oh, ich habe da bestimmt ganz viele Fehler und so denkt kein Schachspieler und im Schlimmsten noch, so bewegt sich der Turm nicht. Damals wie heute ist die Schachszene sehr gnädig mit mir umgesprungen und das wurde gut besprochen, das Buch. Und ist jetzt, also auf unzähligen Websites taucht es immer auf so einer Liste von Schachbüchern auf, zu denen natürlich keiner die Schachspielerin hingehört, die Schachnovelle, Luschins Verteidigung, all diese Bücher. Und ich freue mich, dass ich das da in so einem gewissen Kanon geschafft habe. Es hilft natürlich auch, dass das in so wahnsinnig viele Sprachen übersetzt wurde.
Warum haben Sie es
eigentlich? Also es ist, glaube ich, auch... Der Grund ist natürlich, Schach ist so universell, dass es eben so ein Siegeszug antreten konnte.
Ja, absolut. Warum haben Sie es eigentlich der Schachautomat und nicht der Schachtürke genannt?
Ja, gute Frage. Es gab viel Gerangel natürlich, wie es immer gibt, um den Titel, aber Schachautomat fand ich jetzt irgendwie spannender. Schachtürke, da hätte ich jetzt gedacht, man fühlt sich, also er wurde damals natürlich der Türke genannt, aber ich dachte, da fühlt man sich zu sehr jetzt in den Orient entführt oder so.
Okay. Es gibt ja auch dieses Wort getürkt. Das heißt, ja. Es kommt von diesem Schachautomaten. Kann man das noch so nachvollziehen?
Es gibt zwei auch da, das kann man nicht hundertprozentig sagen, wo es herkommt, aber die gängige These ist, dass der Begriff getürkt eben von diesen falschen Türken kommt. Es gibt noch eine andere, dass irgendwann mal auch, glaube ich, im 19. Jahrhundert eine türkische Delegation irgendwo zu Gast war und die Kapelle nicht wusste, wie die türkische Nationalhymne geht und dann einfach irgendwas gespielt hat und dass quasi die Hymne getürkt wurde. Aber ich glaube, also my bet is on the Schachautomat.
Okay. Dann haben wir hier noch das englischsprachige Cover. Das ist
ja sehr schön. Ja.
Vielleicht können Sie das mal beschreiben für die, die nur den Podcast hören. Was
da? Ja, das englische Cover, The Secrets of the Chess Machine oder nur The Chess Machine in Amerika. Es ist sehr schön, weil es quasi dieses Schachkabinett des Schachtürken abbildet und da drin ist aber ein Scherenschnitt von den Begebenheiten der damaligen Zeit. Alle natürlich toll in Rokoko mit Reifröcken und Hochsteckfrisuren. Und es geht ja um den einen oder anderen Todesfall auch und man sieht zum Beispiel eine Frau vom Balkon in den Tod stürzen. Ich mag es wirklich sehr gerne, dieses Cover.
Okay.
Das ist natürlich auch der große Gewinn, ich hätte das jetzt besser vorbereiten können vielleicht, wenn man 24 Übersetzungen hat, zu sehen, welches Land welchen Fokus setzt. Ne? Es gibt, also das ist sicherlich das Schönste von allen Covern und so. Manche gehen halt sehr auf den Zwerg in der Maschine, manche gehen sehr auf den Türken, manche haben Bilder von Maria Theresa. Also es ist spannend, welches Land sich für welches Cover entschieden hat.
Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich zum zweiten Punkt kommen, den wir schon im Intro angesprochen haben, und das ist Ihre Tatortfolge. Da habe ich jetzt nur ein Bild, aber die blende ich hier mal ein. Ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Tatort-Fan. Da ist es wahrscheinlich so, entweder man liebt es oder man hasst es oder man ist irgendwo in der Mitte. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe.
Sitzt beim Schachtalk um diese Zeit.
Oder, ja, 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 stimmt. Es ist 20.15 Uhr, ja. Also ja, die beste Ausrede, die wir haben.
Ja.
Läuft der gerade wieder, der Tatort eigentlich?
Also jetzt wurde er, glaube ich, gerade nicht wiederholt, aber ich nehme mal an, er ist in der Mediathek der ARD zu sehen.
Ja. Nee, ich meine generell der Tatort, ob der noch läuft, aber also.
Ja, natürlich, der ist also immer noch das Flaggschiff des ersten Programms. Und ich schreibe jetzt gerade, oder ich bin jetzt in den letzten Zügen von einem weiteren Tatort, der jetzt im Herbst gedreht werden wird, zum Beispiel.
Ah, aber nicht über Schach.
Nee, über das Oktoberfest, über das Münchner.
Ah, okay, auch interessant. Ja.
Ja,
Aber wir
sehr.
sind ja nicht der Oktoberfest-Talk hier.
Nein.
Schreiben Sie uns doch gern mal, wer ist das hier in der Mitte? Ist das Judith Polgar in spe oder
Ja,
wer
das ist Nathalie Laurent, quasi eine französische Großmeisterin, die beim Kandidatenturnier, also bei diesem Turnier, wo es darum geht, wer den Weltmeister herausfordert, gegen 7 Männer antritt. Und das Ganze wurde gedreht auf Schloss Elmau, also jenem Nobelhotel am Alpenrand, wie man hier im Hintergrund auf dem Foto sehr schön sehen kann. Genau, und da geht es eben, ihre Sekundantin wird ermordet im Vorfeld und es geht eben darum, aufzuklären, wer die auf dem Gewissen hat. Und das ist natürlich wie ein Schachspiel sehr verworren und verflochten. Und der Redakteur Cornelius Conrad hatte damals die Idee, ob ich nicht ein Schachtatort schreiben möchte, weil er selbst begeisterter Schachspieler ist. Und dann dachte ich, na gut, jetzt hat es schon mal so einen Spaß gemacht, mich mit Schach zu beschäftigen. Dann mache ich es nochmal, habe mir aber auch wieder Hilfe von externen Beratern geholt.
Ja, also wollte ich gerade fragen, weil das war ja diese berühmte Begebenheit bei der Netflix-Serie, das Damengambit, wo dann diese georgische Weltmeisterin dann Netflix verklagt hat und Millionen Gelder zugesprochen bekommen hat, weil da eine historische Begebenheit über diese Spielerin falsch wiedergegeben wurde.
Aha,
Also das
okay.
kann ja schon teuer werden, wenn man da
Ja,
daneben
ja.
liegt.
Ja, nee, aber bis jetzt haben wir keine derartigen Klagen bekommen. Ja, das war ganz spannend. Der Mensch, der mich beraten hat, Markan Raffi von Bayern München, ein Spieler. Ich glaube, ihr kennt ihn auch. Der hat eben nicht nur mich beraten und mir bei allem auf die Finger geklopft. Also wenn jetzt noch Fehler drin sind, dann sind sie meine Schuld. Er hat auch für die letzte Partie, die entscheidende Partie, in dem Krimi gespielt wird, ist quasi basiert auf einer eigenen Partie, die er mal gespielt hat. Und er spielt selbst im Film auch mit. Er spielt den Schiedsrichter der Partie. Und er hat die Schauspielerinnen und Schauspieler instruiert, wie man richtig zieht. Ganz spannend, ne? Also wir Außenstehende denken, man zieht halt, wie man zieht und sowas, aber es gibt natürlich eine bestimmte Art, ein bestimmtes Tempo, die Figuren aufzunehmen und die Schachuhr zu drücken. Und da war er eine große Hilfe.
Das war übrigens bei diesem Netflix-Damen-Gambit. Da hat die Schauspielerin, die Bessamen gespielt hat, das nicht selber gemacht, sondern da gab es extra einen Handdouble.
Ja,
Phyllis
Wahnsinn.
Osmanotya hat da die Figuren für die gezogen. Also immer wenn man das auf einer Nahaufnahme sieht, dann ist es nicht Bessamen, sondern Phyllis Osmanotya, die Züge
Ja,
ausführt.
witzig.
Die du trainiert hast mal, Johnny.
Die ich trainiert habe, das war jetzt nicht der Punkt, aber Dankeschön, das nehme ich natürlich gerne mit. Aber genau, das ist. Er scheint sehr, sehr schwer zu sein. Und Mackern ist der FM aus Bayern, der ja auch für Bayern München in der ersten Bundesliga spielt. Also beste Beratung.
Aber es gibt doch auch bei Schachspielern ganz unterschiedliche Arten zu ziehen. Es gibt die so ganz weich und langsam aufsetzen, ne? Und dann wir im Verein zum Beispiel, unser bester Spieler, wenn der einen Bauern zieht, dann zieht er den immer so hart, dass du denkst, okay, der signalisiert jetzt, da ist jetzt gar kein Durchkommen mehr. Also jeder hat seinen eigenen Stil, finde ich, oder? Also, ne?
Ich finde, man kann schon sehr gut erkennen, ob jemand Schachspieler ist oder nicht, an der Art und Weise, wie er zieht. Also, wenn ich Leute sehe, die noch nicht so lange spielen, zum Beispiel, dass die ziehen, wenn sie eine Figur rausschlagen wollen, dann irgendwie mit der anderen Hand die Figur, die sie schlagen wollen, nehmen und dann die andere weiter und also solche Sachen. Normalerweise ein vernünftiger Schachspieler kann ja mit einer Hand die Figur ziehen, die andere schlagen und die neue Figur aufs Feld setzen, was sozusagen Anfänger nicht hinbekommt. Also das scheint ja ein Thema zu sein. Also wenn es bei euch im Tatort so war und bei der Netflix-Serie, dass das alles schön realistisch sein muss.
Wie ziehst du eigentlich den Springer, Johnny? Machst du auch so einen Bogen oder so einen Bogen oder ziehst du den gerade?
Nein, natürlich auf dem direkten Weg. Wie affig ist das denn, Bogen zu machen? Geil, der direkte Punkt zwischen, der direkte Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade und der Springer will dahin. Also ich mache ja nicht, also als ob ich dem Gegner nochmal erklären müsste, wie der Springer zieht. Nee, also das ist immer der direkte Weg.
Ja, okay, dann bist du
Und
ein
übrigens,
fortgeschrittener
der
Spieler. Also.
Weltklasse-Spieler, der am komischsten zieht, ist Wesley So.
Okay,
Der
warum?
spielt wie ein Anfänger. Also der fässt die Figuren an. Die anderen machen das ungefähr alle gleich. Aber Wesley So, jeder, der mal Wesley So auf dem Video oder Live-Übertragung sieht, mal drauf achten, der zieht die Figuren wie ein Anfänger. Also bei dem sieht man den Unterschied nicht.
Vielleicht ist es auch wieder Psychotricks. Ich habe wahnsinnig viel über Psychotricks gelernt.
Ja. Möglicherweise. Eigentlich ist Wesley so eine sehr sanfte Seele, sag ich mal, der jetzt nicht so dafür bekannt ist, groß Psychotricks aufzufahren, aber vielleicht ist das sozusagen ein teuflischer Plan.
Hier kommt noch ein kleiner Kommentar rein, den blende ich gern mal ein. Ihr macht einen tollen Job. Freut mich zu hören. Dankeschön. Waren wir? Das gab ja nicht nur den Makan Raffi, der da mitgespielt hat. Jetzt habe ich so einen Widerhall wieder irgendwie.
Ich habe nichts gemacht.
Du hast nichts gemacht. Okay. Ja, egal. Sondern auch ein Großmeister hat, soweit ich weiß, noch mitgespielt, der Niklas Huschenbeet, ne?
Ach so, natürlich, klar. Ja, ganz vergessen, der Niklas, ja. Der hat uns ebenfalls beraten und der hat, glaube ich, die Kommentatorenstimme auch gemacht, soweit ich weiß.
Okay, also der hat sich selber dann gespielt als
Kommentator. Genau, gewissermaßen, ja.
Okay. Und ja, wie geht's denn jetzt aus mit dem Film? Also war die Schachspielerin, war die Mörderin ihrer Sekundantin oder?
So ganz klar ist es tatsächlich nicht. Es ist ein bisschen es ist ein leicht offenes Ende. Also es wird quasi der Mörder wird gefunden, aber die letzte Szene offenbart, dass sie offensichtlich auch Dreck am Stecken hat. Die eigentliche Frage, um die sich natürlich auch da alles dreht, ist, hat sie betrogen oder hat sie nicht betrogen in der Vergangenheit? Also ich habe mich ein bisschen an dem Niemann-Carlsen-Konflikt, das war so ein bisschen so die Grundlage für den Plot und da habe ich mich ein bisschen dran orientiert. Betrug im Schach und wie kommt man denen auf die Spur und wie reagiert man darauf, dergleichen.
Das heißt, das Motiv aus dem Roman hat sich dann in einem Motiv im Tatort wiedergefunden, so ein bisschen.
Gewissermaßen, ja, also so gesehen, klar, nee, es ist beides Betrug. Für mich ist natürlich der Schachtürke eine ganz andere Art von Betrug und lustigerweise, es gibt da dieses schöne Zitat, ich weiß gar nicht mehr, von wem es ist, ich übernehme es, dass mein Erfinder, mein Campbellin sagt, die Menschen wollen betrogen werden. Also Johnny, du hast es, glaube ich, auch kurz vorhin gesagt, es gibt auch so ein bisschen so einen Wunsch, also verzaubert mich, zeigt mir was. Ich weiß, vielleicht ist es nicht hundertprozentig die Wahrheit und sowas, aber es interessiert mich. Und ich meine, diese Betrugsdebatte war ja ein wahnsinniges Thema auch, ne? Also nicht nur unter Schachspielern, sondern das hat ja große Wellen geschlagen, weil es natürlich auch so spannend ist. Wie hat der jetzt betrogen? Wie soll das gelaufen sein? Wie kann man das nachweisen?
Das haben mir ganz viele schachspielende Freunde, die, weiß ich, bei Versicherungen, also in normalen Jobs arbeiten, erzählt, dass sie sonst nie auf ihre Schachspielertätigkeit angesprochen werden. Mhm. Aber dass im Zuge dieser Carlsen-Niemann-Sache wirklich jeder beim Mittagessen oder so, hat der jetzt betrogen? Hat er sich da irgendwo irgendwas hingesteckt? Was war da los? Ja,
genau,
also das
genau.
War wirklich dann absolut Mainstream, was natürlich in Anführungsstrichen toll ist für den Schachsport, dass das dann auch mal so wirklich Mainstream wird. CNN, alle haben darüber berichtet. Noch schöner ist natürlich, wenn Schach aufgrund der Spannung des Sports und der Kämpfe und so weiter hoch oder mediale Aufmerksamkeit erfährt. Aber immerhin, das ist schon mal ein Zwischenschritt vielleicht.
Ja, und das andere Thema, wo du gerade sagst, Aufmerksamkeit, ist natürlich Frauen im Schachsport, was ich auch spannend finde. Ich habe jetzt gerade letztens übrigens gelesen, dass Judith Polgar vorgeschlagen wurde als neue ungarische Präsidentin. Das fand ich interessant. Sie ist ja noch so ein bisschen fast so ein bisschen singulär noch, als, glaube ich, einzige Frau, die an einem Kandidatenturnier mal teilgenommen hat und so. Aber das fand ich spannend, auch da mich ein bisschen einzuarbeiten. Warum ist der Anteil der Frauen noch so gering? Hat das strukturelle Gründe oder spielen die nicht so gerne Schach oder spielen sie nicht so gut Schach? Ja, genau. Das sind alles Themen, die in diesem Tatort eben aufgeworfen werden.
Und dann gibt es ja noch diesen paranoiden Fide-Präsidenten. Ja. Der ist ja.
Welchen genau?
Genau. Ja, ich meine den im Tatort.
Okay. Ja. Ja, der ist natürlich auch also ein bisschen eine Karikatur, aber ich meine, es gab ja schon ein, zwei Präsidenten, die wirklich weirde Charaktere waren und deswegen habe ich mich da ein bisschen ausgetobt bei dieser Figur, hatte aber großen Spaß dran.
Ja, prima.
Ja. Aber kann man das, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Iljumschinow nimmt, mit dem du dich ja sicherlich auch beschäftigt hast, wenn du sagst, du hast so einen viele Präsidenten dann auch für.
Ja.
Kann man es überhaupt übertragen, also kann da sozusagen die Fiktion krasser sein als das, was man dann im echten Leben da hat?
Mal so, mal so. Also man ist immer wieder überrascht, wo dann Spezialisten sagen, das ist lusch im Vergleich zu dem, was in der Realität stattfindet. Manchmal kriegt man aber natürlich auch auf die Finger gehauen, wenn man sagt, das ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben auch da gab es bislang keine Beschwerden. Also.
Vielleicht kommen wir irgendwann Außerirdische und entführen dich.
Ja.
Das ist jetzt ein Insider, Johnny, den musst du erklären.
Ja, weil der Yumchi noch behauptet hat, dass er von Außerirdischen entführt worden sei.
Ja, Wahnsinn, oder? Also, ja, man denkt gerade im Schach, dass sowas gar nicht, also man denkt, der Schachspieler sind die logischsten, nüchternsten, sachlichsten Menschen, die es gibt, aber das ist weit gefehlt. Da gibt es schon auch lustige Gestalten.
Ja, es gibt einen Autor, den ich kenne, der auch neu in die Schachszene reingekommen ist, der gesagt hat, er findet Schach super, weil das sind alles so strukturierte, klar denkende Menschen so. Und ein paar Monate später hat er sich bei mir beklagt und hat gesagt, ja, also das stimmt ja gar nicht und die sind ja genauso wie andere und genauso verrückt und ja, also das ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft, ne? Das ist nicht so, dass Schachspieler irgendwie die klareren Köpfe oder sowas sind, ne?
Habt ihr denn eine Meinung zu dem Frauenproblem, was ich angesprochen habe?
Es ist schwer.
Problem ist übertrieben vielleicht, aber Sachlage zumindest, ja.
Ja, es ist schwer. Es wird immer wieder diskutiert, warum gibt es so wenige Frauen und warum sind die wenigen, die es gibt, dann warum spielen die offensichtlich auch nicht auch ganz auf dem Niveau der Männer? Befriedigende Antworten gibt es nicht so wirklich. Es gab jetzt vor kurzem wieder eine offizielle Untersuchung vom Deutschen Schachbund zusammen mit der Schachjugend, glaube ich. Und soweit ich weiß, war das Ergebnis, dass es eben einfach vielerlei Faktoren sind, ne? Dass man nicht sagen kann, es liegt jetzt an dem und dem. Ich glaube, man muss gute Umgebungen schaffen für Frauen, sowohl sichere Umgebungen als auch Spiellokale, die angemessen sind, also nicht im Hinterzimmer von der Kneipe, sondern eben eine freundliche Umgebung. Und ja, dann ist es halt so, dass viele im Grundschulalter anfangen und dann aber halt irgendwann wieder aufhören, während viele Jungs dann weitermachen. Also, so richtig klar ist es mir nicht. Aber so richtig klar ist es, glaube ich, keinem. Aber das ist einfach ein Auftrag, weiterhin viel dafür zu tun, den alle haben. Interessant ist es ja, dass es in den Ländern mit hoher Lebensqualität und also die immer in diesen ganzen Lebensindex-Umfragen gut dastehen, ne, die skandinavischen Länder und so, ne, dass da der Frauenanteil sogar noch viel geringer ist als in Deutschland. Mhm. Also das ist ja, also es hat offensichtlich nichts mit, ich sag mal, Lebenshaltungsstandards oder Geschlechterverständnis auch zu tun, ne? sondern mit anderen Faktoren. Johnny, bist du da klüger?
Nee, nö, klüger überhaupt nicht, aber die Frage, das ist genau, was Robert gerade sagte, ne? Also ist das überhaupt ein Problem, also wo ist denn eigentlich das Problem? Also das Problem entsteht ja erst dann, wenn man sagt, Frauen sollen keine eigene, sozusagen, keine eigenen Schachsektionen mehr bekommen. Dann fängt das ja an, ein Problem zu werden und es fängt an, eine Diskussion zu sein. Aber solange Frauen auch Frauenturniere haben, finde ich es im ersten Schritt erstmal nicht schlimm oder nicht tragisch, wenn die halt im Schnitt 200 Elo-Punkte schlechter sind oder 250 Elo-Punkte schlechter als die Männer. Also ich würde da nicht immer ein Problem draus machen. Faszinierend ist es natürlich trotzdem zu verstehen, warum Frauen nicht die Spitzenleistungen im Schach schaffen, wie Männer sie schaffen. Und da ist es natürlich die Anzahl, muss ein Faktor sein. Also dass einfach zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, ein Zehntel nur der Spieler Frauen sind, das muss ein Faktor sein. Reicht mir aber nicht ganz aus, weil auch bei einem Zehntel müsste immer mal wieder eine sehr starke Schachpersönlichkeit hervorkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, in welchen Ländern sind besonders gute Schachspielerinnen unterwegs. Es ist China, vor allem China. Vier der besten fünf Frauen weltweit kommen aus China. Das bedeutet, es hat auch etwas mit dem vielleicht Gleichheitssystem, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, etwas zu tun, was dort herrscht und dass die da einfach durchgeprügelt werden bis zum geht nicht mehr, egal ob Männer oder Frauen. Aber am Ende wäre es eine interessante Geschichte, die wahrscheinlich auch im Allgemeinen einem ein bisschen weiterhelfen könnte im Verständnis Beziehungen Männer, Frauen, Frauen, Männer. Aber so richtig wissenschaftlich wurde das noch nicht angegangen, meines Wissens. Es gibt immer mal wieder Thesen und dazu bin ich auch also zu ungebildet, um das dann wirklich zu wissen. Ich kann nur meine Beobachtungen immer schildern als Schachspieler. Dass sich das auch irgendwie, dass sich das komisch anfühlt, dass Frauen eben im Schnitt dann doch deutlich schlechter sind als Männer.
Aber es kommt schon auch immer wieder so die Frage auf von Leuten, die so von außen auf die Schachwelt drauf gucken, nach dem Motto, ja, warum gibt es eigentlich getrennte Wettbewerbe für Frauen? Ist doch anders als in physischen Sportarten, wo es um die Körperkraft geht. Und dann muss man sich als Angehöriger der Schachszene immer rechtfertigen und sagen, nee, diese separaten Frauenwettbewerbe, die sind nicht, um irgendwie die Frauen von den Männern fernzuhalten oder zu trennen, sondern die Frauen haben ja genauso die Möglichkeit, bei den Männern mitzuspielen und haben zusätzlich noch Frauenwettbewerbe und dann können sie aussuchen, in welchem sie mitspielen wollen. Und viele wählen dann halt den Frauenwettbewerb einfach, weil sie sich da ein Stück weit wohler fühlen, ne? Oder weil sie da halt auch bessere Gewinnchancen haben, realistisch gesehen. Ja. Aber ja, kompliziertes Thema. Ja, wir haben 36 Minuten, das heißt, es ist Zeit für Teil 2, nämlich aktuelle Themen aus der Schachwelt. Johnny, und du hattest uns letztes Mal berichtet von Vincent Keimer, der ja einen sehr langen Ausflug nach St. Louis unternommen hat. Und es gibt positive Zwischennachrichten und dann wieder schlechte Endnachrichten, so ein bisschen, ne?
Ja, so kann man es sagen. Also ich habe mich in den letzten Tagen vor allem damit beschäftigt, wie wir in der Zeitschrift Schach darüber berichten können, mehr als mit den Partien und dem Verlauf selbst. Und da bin ich sehr froh, dass eine Teilnehmerin aus dem Frauenturnier, aus dem Kearns Cup, uns ein langes Interview gegeben hat, dass wir ein sehr langes Interview, oder Dirk Poldorf, ein sehr langes Interview mit Vincents Coach 2 Stunden lang Peter Leko machen konnte, was wir dann alles schön ins Heft integrieren können, wo der Redaktionsschluss am kommenden Mittwoch ist. Genau, also Vincent hat es geschafft, sich für die Top 4 zu qualifizieren und hat dann im Halbfinale gegen Prag verloren. Wieder ein bisschen mit alten Fehlern, ein bisschen so Zeitnot und so die schnellen Bedenkzeiten waren nicht so seins. Und im Spiel um Platz 3 ist er dann, glaube ich, Wesley So unterlegen. Also ist am Ende Vierter geworden in diesen Final Four, aber immerhin sich für diese Final Four bei seiner ersten Teilnahme an der Grand Chess Tour zu qualifizieren, ist, glaube ich, schon mal eine gute Sache. Und Peter schrieb mir auch, also Peter Leko, dass es eben wahnsinnig anstrengend war, für alle Beteiligten überhaupt diese 3 Wochen da durchzuhalten. Und am Ende hat dann vielleicht auch ein bisschen die Kraft gefehlt.
Robert, ich sage jetzt einfach mal du und greif das auf. Ne? Vincent Keimer ist der, dir auch als, ich sage mal, nicht passionierter Schachspieler, der du anfangs sagtest zu sein, ist der ein Begriff und verfolgst du ihn
so? Der ist mir ein Begriff. Verfolgen ist übertrieben, aber ich habe natürlich, also in der Zeit, in der ich mich jetzt zuletzt mit dem Tatort beschäftigt habe, habe ich es ein bisschen verfolgt, genau. Und so ein bisschen natürlich. Unweigerlich, obwohl ich den Sport nicht verfolge, die Daumen gedrückt, weil ich natürlich dachte, es wäre schön mal wieder wie in den 20er Jahren, dass mal wieder ein Deutscher auch eine Rolle spielt.
Ja, Johnny hat uns ja versprochen, dass Vincent Weltmeister wird hier im Schachtalk.
Ich glaube, da zitierst du mir jedes Mal falsch.
Mit Absicht.
Du behauptest das immer, ich hätte das versprochen. Ich habe gesagt, alles andere wäre eine Enttäuschung.
Ich habe so Spaß an deinem Dementi, deswegen sage ich das.
Ja, ich merke das schon. Ich muss da immer aufpassen. Also ich wusste nicht, dass ich mich so sehr konzentrieren muss.
Schau mal, ich habe hier die Resultate eingeblendet. Also Caruana hat ganz, ganz knapp verloren gegen Pragnanandar, obwohl er im klassischen 9-3 gepunktet hat, aber im Rapid dann war Pragnanandar eindeutig stärker. Und bei Vincent fällt auf, im klassischen und im Rapid war er gleichwertig im Spiel um Platz 3 mit Wesley So. Aber im Blitz hat er 8-0 verloren. Und das ist ja ein Motiv, was wir in den letzten Turnieren schon hatten, ne? Dass er im Blitz nicht die gleiche Leistung abrufen kann wie in den anderen Bedenkzeiten.
Genau, also gut, es wird ihm selber bewusst sein, ne? Er sieht die Ergebnisse ja selber und es ist auch klar, er hat jetzt so viele Turniere in einer kurzen Zeit gespielt. Da würde er sich nicht, also da würde er jetzt nichts gegen getan haben, weil das ist ja ein bisschen längerer Prozess, was dagegen zu tun. Und er würde jetzt auch sicherlich, denke ich, erstmal nicht daran arbeiten, weil es steht ja die Olympiade schon quasi wieder vor der Tür. Das ist Langschach, das ist das wichtigste Turnier neben der Einzel-WM des Jahres. Und da wird er sich darauf vorbereiten. Aber klar ist auch, das nächste Mal, wo er mal so ein paar Wochen Zeit hat, wird er sich ernsthaft darüber Gedanken machen müssen, wie er diese Blitzproblematik in den Griff bekommt, weil das kostet ihm einfach verdammt viel Geld. Also ich glaube, wenn er jetzt mal so schaut, so die letzten Turniere, wo es so Blitzentscheide und Tiebreaks und so weiter gab, kommt bestimmt eine sechsstellige Summe zusammen, die er hätte mehr gewinnen können, hätte er anständig Blitz gespielt. Und deswegen wird er allein aus Eigeninteresse das Thema angehen. Auch weil nächster FIDE World Cup irgendwann in den Stechen und so weiter er sich weiter qualifizieren will, dann muss man im Blitz einfach oder darf man keine Angst vor dem Blitz haben. Und deswegen wird er daran sehr, also im nächsten halben Jahr, denke ich, sehr intensiv arbeiten müssen.
Ja, und der Kommentar hier von Hospize. Ich denke, ganz Deutschland drückt Vincent Keimer die Daumen für eine positive Teilnahme am nächsten Kandidatenturnier. Ja, und das ist
Das
ja auch wieder
unterstellt ja schon mal, dass er
klassische.
sich dafür qualifiziert. Also ich drücke ihm erstmal die Daumen dafür, dass er sich fürs Kandidatenturnier qualifiziert. Und dann, wenn dann beide Daumen platt gedrückt sind, dann kommt das Kandidatenturnier.
Ja. Aber jetzt haben wir noch andere Highlights. Ich wollte noch mal kurz den Sieger hier einblenden, Pragnananda. Ja, der hatte ja so ein Zwischentief irgendwie, ne? Und aber jetzt wieder ein heißer Kandidat. Ich glaube, wenn nicht Gukesh, sondern Prag gegen Sinnerov spielen würde beim Weltmeisterschaftskampf in Genf, dann wären die Chancen für einen Inder wahrscheinlich sogar größer, oder?
Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Es gab eine witzige Situation. Es gab ja das erste der drei Turniere, war ja ein Blitz- und Rapid-Turnier. Und das hat Wesley So in einem Blitzstechen gegen Prag gewonnen. Und beim Händegeben ruft Wesley ihm entgegen: Na, du kannst ja nicht alle Turniere gewinnen. Und also Prag ist Zweiter geworden. Und jetzt hat er dann beide anderen Turniere oder das Final Four hat er dann auch gewonnen. Also anscheinend kann er alles gewinnen, außer dann dieses Rapid und Blitz. Ja, der ist in bestechender Form. Das war auch klar, dass er diese Formkrise wird überwinden können, denn das ist einfach ein fantastischer Spieler, der schüttelt das irgendwann ab und dann geht es wieder nach vorne. Im Moment vielleicht der beste aktive Spieler der Welt. Und ja, sicherlich neben Vincent und Caruana einer der Top-Kandidaten als nächster Herausforderer dann in 2 Jahren.
Das kann natürlich so sein. Ja, dann nächstes Thema. Der Deutsche Schachbund hat einen neuen Sponsor, einen nicht ganz unbekannten, nämlich Vadim Rosenstein. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass er nicht mehr Düsseldorf unterstützt, also wohl gar nicht mehr. Weiß nicht, ob das
Okay,
so
da haben wieder
hundertprozentig
Leute
stimmt.
unseren Talk geguckt und sich beschwert über Aussagen.
Nee, nee, nicht beschwert, aber richtig gestellt. So.
Okay.
Nee, das war in meiner Bundesliga-Vorschau. Da habe ich geschrieben, ja, die Mannschaft von Vadim Rosenstein und so. Und dann kam der Hinweis, ist wohl nicht so. Aber darum geht es auch gar nicht. Also er sponsert jetzt den Deutschen Schachbund, allerdings zweckgebunden, unter anderem für das Thema Förderung Frauenschach. Einerseits gut, andererseits, ich weiß, dass wenn man so zweckgebundene Einnahmen hat, dann muss man immer gucken, ne? Also das macht das alles so ein bisschen komplizierter und grenzt die Freiheiten ein. Aber ja, der DSB wird wahrscheinlich trotzdem froh sein, vermute ich mal, weil allzu gesegnet mit Sponsoren sind wir ja nicht.
Nee, wir haben doch bald diesen Herrn zu Gast, der da diese Chess Media Group gegründet hat und diese Exklusivrechte hat für das Marketing. Ja, da muss mehr Geld reinkommen, auch um unsere Spitzenspieler zu unterstützen. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Frage an Robert. Du kennst dich ja aus mit diesem Ganzen, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, wie man sozusagen, ich meine, du bist nah am Fernsehen dran. Das ist natürlich immer so der Traum vom Schach da, also noch mehr stattzufinden oder überhaupt mehr stattzufinden, als es im Moment der Fall ist. Was müsste Schach tun, um da mehr in diesen ARD, ZDF und anderen Mainstream-Medien vorzukommen?
Also, das werdet ihr erst nicht hören wollen, aber dann braucht es wahrscheinlich wirklich so Niemann-Carlsen-Geschichten. Also, es braucht, glaube ich, wirklich etwas, was über die 64 Felder hinausgeht, über das Schwarz-Weiß. Weil ich meine, so tief steckt ja kein Normalsterblicher in diesem Spiel drin, dass er sich jetzt an E5 begeistern kann. Ich glaube, es braucht. Aber was halt, Schach hat halt immer noch diese allgemeingültige Faszination, die Ästhetik und die Metaphorik und sowas. Also ich glaube, das schläft immer nur und wartet darauf, bei solchen Themen wach zu werden und sowas. Aber das sind natürlich jetzt Sachen, die jetzt über das rein Sportliche dann doch hinausgehen und ein bisschen mehr das Menschelnde wahrscheinlich fokussieren.
Und wie ist das, also in Norwegen zum Beispiel hat ja auch sich niemand für Schach interessiert, bis Magnus Carlsen des Weges kam und das sozusagen auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Ja. Wie wäre das, wenn einer unserer Spieler, und das ist natürlich vor allem Vincent, der dafür in Frage kommt, wirklich Weltmeister wird und das vielleicht auch über Jahre bleibt? Oder ist Deutschland da einfach zu sehr auch mit anderen starken Sportarten gesegnet, dass selbst ein deutscher Weltmeister da keinen großen Unterschied in der Außenwahrnehmung machen würde?
Nee, ich glaube, also kann ich falsch einschätzen, aber ich glaube, das würde schon einen Unterschied machen. Also zum Beispiel mein Sohn, der ist jetzt 17, der hin und wieder, wenn die, keine Ahnung, mit Freunden auf Klassenfahrt sind, wird dann schon mal das Schachbrett rausgeholt. Und dann redet man schon und dann kennt man auch schon diese Namen. Also so ganz, ganz vorbei an den Leuten geht es nicht. Ich meine, Magnus Carlsen ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Ob sowas so bald wieder um die Ecke kommt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist.
Ich würde es mir sehr wünschen und dann auch, dass sozusagen, das ist ja das, was Michael sozusagen gerade sagte, wegen Sponsoren etc. Es gibt ja einige Sponsoren, die seit langer, langer Zeit in Schach investieren und vielleicht nicht immer so viel da rausbekommen haben, wie sie da reingesteckt haben, weil sie einfach Schachliebhaber sind oder sich denken, Schach ist eine gute Sache für die Kinder und Jugendlichen und so weiter, dass die dann vielleicht auch im Zuge eines solchen Booms mehr profitieren können, als die dann auf den fahrenden Zug aufspringen.
Ja, es ist halt nicht nur Deutschland so, sondern überall anders, dass halt Fußball alles überdeckt und schluckt und überragt. Ne? Also das sind wirklich, also da gibt es ja, ist ja nicht nur Schach als Sportart wahrscheinlich am Jammern, da gibt es ja viele Nischensportarten, muss man fast sagen, vielleicht zum Fußball.
Ja. Ja, Vadim Rosenstein hat auch eine Frauentour. Ich weiß nicht, ob er die auch abdeckt in der Zeitschrift Schach. Und das Finale dieser weltweiten Frauentour, ich glaube, die sind gerade, wo sind die? In Saint-Tropez?
Saint-Tropez war das jetzt gerade zumindest.
Das Finale findet in Stuttgart statt. Das freut mich natürlich als Schwabe. In Schloss Rosenstein, das aber nicht nach Vadim Rosenstein benannt wurde, sondern schon 1824. Seit 1824 so heißt. Auf jeden Fall cleveres Marketing, würde ich sagen, oder?
Ja, also die Serie wird in der Zeitschrift nicht vorkommen, was vor allem daran liegt, dass es halt Blitz- und Schnellschach ist und auch also noch sehr unübersichtlich alles und es ist auch nur an zwei Tagen und so weiter. Deswegen begleiten wir das sehr, also wir schauen uns das sehr genau an und wenn wir der Meinung sind, dass das irgendwann dann mal auch so ist, dass es Platz in der Zeitschrift verdient, zum Beispiel eine Örtlichkeit in Deutschland könnte da sein. Ja, aber ich habe es mir angeschaut, ich habe es verfolgt, ich habe die Partien von Elisabeth mir natürlich vor allem angeguckt, die da in Saint-Tropez mitgespielt hat, vor allem, weil sie auch so nett war, vor Ort noch Spielerinnen, die auch in St. Louis gespielt haben, hinterher zu laufen und zu sagen, hier, gib uns nochmal so. Genau, aber das, ja, es ist halt Blitz- und Schnellschach und wir sind ja große Fans des klassischen Schachs, deswegen wird das zumindest in der kommenden Ausgabe noch keine Rolle spielen.
Aber wenn ich das dazu sagen darf, also Sachen wie Blitzschach sind natürlich für Außenstehende auch wahnsinnig spannend. Ne? Also allein schon optisch, wenn es da tak, tak, tak geht. Und natürlich auch, wie heißt es, Fischerschach oder sowas. Also so diese, alle so Abarten, die vielleicht dem Konformisten nicht so passen und sowas, sind natürlich, also ich kann es nur auch für meinen Sohn sagen, das finde ich natürlich auch spannend. Also dieses Riesenturnier, was da ins Leben gerufen werden sollte und sowas, das sind immer irgendwie gewisse Paukenschläge, die aufhorchen lassen, jenseits der Schachbubble.
Ja, Freestyle. Also müssen wir jetzt mal Jan-Henrik Büttner noch zur Ehre gereichen, dass er sozusagen mit Freestyle jetzt das ganz neu geprägt hat, der ja auch Vize-Präsident werden will.
Ja. Darüber wollte ich aber heute nicht sprechen, wobei natürlich die Präsidentenwahl schon auch ein Thema ist. War da nicht, ich glaube am 9. September oder sowas, war da nicht dieser Chess.com-Talk? Ja. Ich habe es jetzt nicht parat, aber auf jeden Fall. Große Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich habe hier noch jemand anderen. Johnny, weißt du, wer das ist?
Nein.
Okay, ich habe hier ein Bild eingeblendet einer jungen Dame, die bei den österreichischen, dort heißt es ja Staatsmeisterschaften, Dritte geworden ist. Erste wurde Olga Badelka, zweite wurde Veronika Exler, die hier mit uns schon mal das Schachquiz gemacht hat. Und das ist eine junge Dame, die ist 12 Jahre alt, wurde Dritte. Alina Donetz hat jetzt, glaube ich, über 2100 Elo oder so ungefähr. Das ist mal ein Talent, was daran wächst, ne?
Sehr stark. Also du sagtest, Olga Badelka wurde Erster, hast du gesagt?
Ja.
Ja, okay. Also da hat sie dann auch wirklich mit starker Gegnerschaft zu tun. Also Olga Badelka ist, glaube ich, Männer-IM, kommt ursprünglich aus Weißrussland, eine sehr, sehr starke Spielerin, und sich in dem Kreis dann so zu behaupten, sehr stark. Ich kenne das aus meiner eigenen Trainertätigkeit. Da jetzt kommt die Langstrecke, und wenn man dann wirklich gut werden will, ist das halt ein Marathon, den man da trainingstechnisch hinter sich legen muss. Und das heißt, ob das dann irgendwann reicht, um so weit zu kommen, wie man vielleicht kommen will, das werden dann die nächsten Jahre zeigen. Aber als Zwölfjährige, gut, als in England werden die heutzutage schon direkt britische Meisterin, aber trotzdem im Allgemeinen als Zwölfjährige eine Bronzemedaille bei so einer Staatsmeisterschaft zu holen, ist natürlich ein fantastisches Ergebnis.
Ja, wobei mit der Elo, ich rufe gerade das Chessbase-Profil auf, da ist sie noch knapp unter 2000, aber vielleicht war das Elo Performance, das weiß ich jetzt nicht, will nichts Falsches sagen, aber auf jeden
So oder
Fall,
so wäre stark.
genau, tolles Resultat. Bei den Männern gewann Dominik Horvat, den könnten wir eigentlich auch hier mal einladen. Genau. Und dann finde ich noch sehr erwähnenswert Folgendes, nämlich der Deutsche Fernschachbund feiert 80 Jahre. Und da wollte ich mal mit dir besprechen, Johnny, was meinst du denn? Fernschach, macht es noch Sinn in heutigen Zeiten, wo im Prinzip jede Partie Remis ausgeht, weil die Computer eben so stark geworden sind? Oder was? Ja, es ist ja in der Zeitschrift Schach, zumindest in früheren Ausgaben immer abgebildet worden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch überhaupt eine Rolle spielt, aber bei diesen historischen Ausgaben, ich scanne ja hier gerade die historischen Ausgaben der Zeitschrift Schach ein, hier aus dem Jahr 1986 zum Beispiel, da gibt es immer noch eigene Fernschachseiten.
Naja, also in der Zeitschrift Schach vor meiner Zeit allerdings, aber inhaltlich habe ich dem also nur bedingt etwas entgegenzusetzen, wurde ja der Tod des Fernschachs verkündet. Ich glaube, das war ein Artikel von Matthias Kribben und Rai Tischberek damals. Und der Punkt ist einfach genau, wie du sagst, ne? Also die Hauptgründe, warum Leute Fernschachpartien verlieren, ist entweder sie sterben. Oder sie haben Mausslip. Also sie selbst beim Fernschach, da rutscht dann die Figur aus, nachts halb drei drückt man trotzdem auf den Bestätigungsbutton und dann hat man halt irgendwie die Figur eingestellt. Aber schachlich wird da eigentlich niemand mehr überspielt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und ich selber habe auch, also ich habe selber mal vor 7, 8 Jahren Betriebssport-Fernschach gespielt, weil ein Schüler von mir da spielt und dann habe ich gesagt, naja, das mache ich da auch mit. Und mich hat das bei meinen Schülern eigentlich immer sehr aufgeregt, wenn die das gemacht haben, weil das eben inzwischen fürs richtige Schach nicht mehr so viel wert ist, beziehungsweise man halt so super viel Zeit in das Durchlaufen der Engines und so weiter investieren muss und dafür relativ wenig lernt. Ich habe mich es muss vor einem Jahr gewesen sein, mal länger mit Arno Nickel über das Thema unterhalten, auch also früher Fernschachweltmeister und Fernschachgroßmeister und was weiß ich. Und da ist die Fernschach-Community natürlich dabei, zu überlegen, wie man das wieder ein bisschen aufweichen könnte, dass sozusagen das wieder spannender wird. Also eine Idee wäre zum Beispiel, dass Patt auch gewinnt. Oder da geht es wohl auch um irgendwelche Wetten oder Einsätze oder was weiß ich. Also da wird probiert, irgendwie wieder ein bisschen Spannung reinzubekommen. Aber das reine Fernschach, so jeder hat 30 Tage für 10 Züge, was meines Wissens nach so die normale Zeiteinteilung ist, das ist vorbei.
Ja, also ich habe auch mal einen Ansatz gehört, dass man am Ende das Material zählt, ne, und sagt zum Beispiel, wenn du jetzt König und Springer hast gegen König, es ist ja im normalen Schach Remis und dann beim Fernschach könnte man dann sagen, okay, dann gibt es einen Punkt statt zwei oder so. Das finde ich interessant. Oder auch diese Thematurniere, wenn die irgendwelche bestimmten Eröffnungen vorgeben, so asymmetrische Eröffnungen irgendwie und dann das ausspielen lassen und dann halt ganz neue Stellungen zustande kommen, finde ich. Ja, also ich würde es noch nicht ganz tot schreiben.
Ja, ich meine das klassische Fernschach. Also es kann sein, dass es da geniale, neue, spannende Ideen gibt, aber Ausgangsstellung, das Ziel ist matt zu setzen, sonst ist Remis, das kannst du nicht mehr machen.
Ja, was haben wir noch? Ausblick Olympiade hat man schon gegeben. Ach ja, dann gibt es noch so ein Total Chess Pilot Turnier im November. Du nickst, also dann weißt du da auch Bescheid. Vielleicht kannst du mal den Hörern erzählen, was ist dieses Total Chess und was ist da der neue Ansatz und wie ist vor allem dieses Turnier besetzt? Das ist ja hochkarätig.
Ja, also da brauche ich vielleicht auch ein bisschen Fact-Checking. Also wenn irgendwer merkt, dass ich zu viel Quark rede, dann gerne Bescheid geben. Also die Idee von Total Chess ist, so wie ich es verstanden habe, dass man versucht, mehrere Bedenkzeiten zu spielen und das sozusagen in eine Wertung reinzupacken. Und das ist ein Projekt meines Wissens nach von chess.com und der FIDE, die sozusagen dann ja in solchen groß dotierten Turnieren ausgetragen werden soll. Auch alles schön und gut. Die längere Bedenkzeit soll, glaube ich, trotzdem eine relativ kurze Bedenkzeit sein. Und die Premiere findet meines Wissens nach in Budapest statt, im November, glaube ich. So, wo es jetzt aus meiner Sicht für mich zumindest problematisch wird, ist, dass, glaube ich, über dieses Total Chess auch Qualifikationsplätze, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, für das Kandidatenturnier geben soll, wo sich also der erste oder der zweite dieser Tour für das Kandidatenturnier qualifizieren soll. Und damit habe ich natürlich ein riesiges Problem, weil dann eben Leute, also sozusagen Blitz- und Schnellschach-basiertes Turnierformat, darüber entscheidet, wer sich fürs Kandidatenturnier im regulären Schach qualifiziert.
Ja, das Einzige, wo ich dich jetzt korrigieren würde, wäre, ich glaube, es ist nicht chess.com da drin, sondern Norway-Chess.
Ah, Norway-Chess, ja, genau. Deswegen hat übrigens, glaube ich, auch Erling Haaland da rein investiert. Stimmt, das war nicht chess.com, ja, sondern es war Norway-Chess, ja.
Ja. Aber das ist ja auch interessant. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen fürs Schach, wenn so Fußballprofis da rein investieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt leidenschaftlich bedingt ist oder ob das eine harte Business-Entscheidung ist, aber kann ja nur gut sein. Robert, wo ist dein Investment in das Schach?
Nee.
Danke.
Als so sehr brenne ich nicht dafür. Musst du doch ja, stimmt. 10% abgeben an die Schachgemeinschaft.
Genau. Ja, das wäre doch mal was. Hätten wir vorher vereinbaren sollen wahrscheinlich. Mm. Ja, aber ist ja interessant. Dann habe ich noch kein Bild dazu, aber die Schachzwerge Magdeburg, über die müssen wir mal ein Wort verlieren, denn die haben den Tartakower bekommen, einen Preis der Emanuel Lasker Gesellschaft. Und da würde ich sagen, hochverdient für ihr Engagement, oder?
Genau, das ist ein reiner, oder war zumindest früher, als ich noch im Jugendbereich viel Training gemacht habe, ein reiner Jugendverein, Kinder- und Jugendverein, der zeitweilig sogar der größte Schachverein Deutschlands war. Ob es immer noch so ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, das Prinzip des Vereins war mehr oder weniger, dass sobald du in eine Schach-AG gehst, die von denen betreut wird, du auch mehr oder weniger automatisch Vereinsmitglied wirst. Und damit haben die, also ich glaube, nah an die 1000 Jugendliche zum Schach gebracht. Damals hat das wahrscheinlich immer noch Michael Zeuner sehr stark vorangetrieben. Und ja, es ist einfach ein Projekt, was also ja, wunderbar funktioniert hat. Hier sehen wir also, Michael Zeuner ist der Herr in der Mitte, der neben dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, steht, in dem grauen Sakko. Das ist Michael Zeuner, also anscheinend ist er da weiterhin aktiv. Und da, also von uns aus gesehen, rechts neben Sven Schulze ist Thomas Weischütte, der diesen Tartakower vergibt als Vorsitzende der Emanuel-Lasker-Gesellschaft. Und dann sehen wir dann noch Paul Meyer-Dunker, der DSB-Präsident, zweiter von links. Und ganz links eine der Trainerinnen, die natürlich dieses Modell dann auch erst so erfolgreich machen, Tatjana Melamed, die sozusagen ja eine der besten Trainerinnen in Deutschland ist und die meines Wissens inzwischen hauptberuflich für das Projekt arbeitet.
Und die Landespräsidentin des Schachverbandes Sachsen-Anhalt, Claudia Meffert heißt sie, glaube ich, wollen wir auch nicht vergessen. Die ist auch auf dem Bild. Ja, prima. Robert, ich habe dir noch versprochen, dass du noch ein neues Projekt von dir erwähnen darfst. Und da möchte ich dir natürlich sehr gerne die Gelegenheit geben.
Da geht es aber nicht um Schach.
Da geht es, ja, schade eigentlich, aber trotzdem.
Nein, ich freue mich, Dankeschön, auch danke, dass du das Cover einwendest. Es geht um meinen neuen Roman Oberammergau, auf den ich gerne hinweise. Der ist jetzt jüngst erschienen. Da geht es jetzt auch ums Spielen gewissermaßen. Es geht um die legendären Passionsspiele von Oberammergau, die damals im 17. Jahrhundert inmitten von Pest und Krieg entstanden sind. Und da habe ich diese Geschichte drum gestrickt. Ein bisschen wie beim Schachautomaten, wo ich mir das Beste aus der Geschichte genommen habe und daraus einen sehr wilden Plot gesponnen habe.
Ja, prima. Dann wer deine Schreibe sozusagen, wer den Schachautomaten gelesen hat oder auch wer ihn nicht gelesen hat, kann da gerne natürlich zugreifen. Johnny, wir haben auch noch ein paar Call to Actions wie immer. Also der Hinweis, nächste Woche im Schachtalk ist der Präsident des Deutschen Schachbundes zu Gast. Da freuen wir uns sehr, Paul Meyer-Dunker. Sind wir mal gespannt, was er zu berichten hat über die ersten Monate seiner Amtszeit und was noch so geplant ist. Dann der Hinweis auf die beiden Herbst-Opens, die ausgerichtet werden in Deizisau und in Baden-Baden Ende Oktober, wo du ja auch mitspielen wirst. Also wer mal die Chance erhalten will, gegen einen waschechten Fide-Instruktor zu spielen, der kann sich da gerne melden. Und du hast sicherlich auch noch Themen zu berichten oder anzukündigen.
Ja, also es gibt Dinge anzukündigen, aber das dauert noch 2 Tage. Es gibt 1-2 sehr, sehr interessante Neuigkeiten bei den Chess Tigers, die wir, glaube ich, morgen oder übermorgen publik machen werden über unseren Newsletter. Also deswegen die absolute Empfehlung, sich auf chess-tigers.de für unseren Newsletter anzumelden, um da nicht nur unsere Aktionen und die tollen Berichte von Michael zu verpassen, sondern auch nicht solche Ankündigungen und News, wie sie dann zum Beispiel, kommt der morgen oder übermorgen raus, der Newsletter?
Ja, morgen oder übermorgen.
Okay. zu verpassen, weil da sind ein paar aus meiner Sicht extrem interessante Sachen mit dabei. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe am Mittwoch Redaktionsschuss mit dem Team aus der Redaktion und da, wir merken, dass die Digitalausgabe sehr, sehr gut ankommt, immer mehr Leute, die abonnieren, also kann ich auch da nur jeden anregen, wer sozusagen auf der ganzen Welt die Zeitschrift Schach lesen will, quasi in Echtzeit, nachdem sie veröffentlicht wurde, kann ich natürlich neben der Printausgabe unser digitales Angebot auf Forward Chess sehr empfehlen.
Prima, dann sind wir das auch losgeworden. Und Robert, die letzten abschließenden Worte, vielleicht hast du noch irgendeine Botschaft oder was auch immer, die gebühren dir. Und dann sage ich schon mal danke an alle fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ach hey, das ist ja jetzt eine große Bürde. Dann keine Ahnung. Also Schach wird immer faszinierend bleiben und geht's raus und spielt's.
Das ist so frei nach Franz Beckenbauer, ne? Nur genau. Auf die 64 Felder gemünzt. Prima. Johnny, du noch was?
Nee, war ein sehr, sehr schöner Talk. Robert, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf deine, auf deine nächsten Projekte und freuen uns natürlich umso mehr, wenn da auch irgendwann wieder Schach eine Rolle spielt und wünschen dir alles Gute und vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gern, danke.
Tschüss.
Tschüssi.